Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzen heute wieder zwei Gäste. Frau Schneider, Barbara Schneider, hallo Frau Schneider und Dirk Schmidtmann, hallo Herr Schmidtmann. Sagen Sie mal, wer Sie eigentlich sind.
Hallo Frau Hellwig.
Hallo.
Hallo Frau Hellwig.
Hallo.
Also ich bin Barbara Schneider, ich bin 68 Jahre und bin seit kurzer Zeit stellvertretende Vorsitzende der Seniorenvertretung in der Stadtgemeinde Bremen.
Hallo, und Sie vertreten, kann man vielleicht gleich sagen, habe ich gelesen, ungefähr 130.000 Seniorinnen und Senioren.
160.000,
meine ich jetzt
sogar.
Nee, ich habe 140.000, ich habe gelesen, im Land wären es 180.000 und in der Stadt wären es 140.000, aber vielleicht sind inzwischen 20.000 dazugekommen.
Jedenfalls viele.
Ja, sehr viele.
Sehr viele.
Ja, mein Name ist Dirk Schmidtmann, ich bin schon länger in der Seniorenvertretung. Ich bin 70 Jahre dieses Jahr geworden und bin jetzt schon in der dritten Legislaturperiode in der Bremer Seniorenvertretung und auch in der Landesseniorenvertretung.
Sie vertreten also ungefähr 180.000
genau.
Senioren und Senioren. Meine erste Frage ist, wann ist man Senior? Das frage ich mich schon lange, denn ich bin 62 und frage mich, ob ich es auch schon bin. Bin ich das?
Also Senior, das ist, gibt es keinen wissenschaftlichen... gibt es kein wissenschaftliches Alter. Wir gehen, also die meisten gehen von 60 Jahren aus.
Ah, auch in den, dann gehöre ich schon dazu. Sie vertreten also meine Interessen. Das steigert mein Interesse natürlich jetzt
ungemein.
Und das
haben Sie noch gar nicht gewusst.
Nee, das wusste ich gar nicht, weil ich habe gedacht, Seniorenteller im Restaurant gibt es nicht mehr so häufig. Ja. Oder weiß ich gar nicht, was da steht. Aber auf jeden Fall reicht es noch nicht, dass ich eine vergünstigste Deutsche Bahncard bekomme. Das ist erst ab 65 oder so. Deswegen habe ich gedacht, ich bin noch keine Seniorin.
Da haben Sie schon ein gutes Stichwort gegeben, Thema Vergünstigung.
Hm.
Gibt es in Bremen nämlich so gut wie gar nicht für Rentnerinnen und Rentner. Jedenfalls nicht in öffentlichen Einrichtungen wie Museen, Kunsthalle, Schwimmbädern oder so. Wenn man Grundsicherung bekommt, dann unter Umständen. Aber wenn man ein normaler Rentner, eine normale Rentnerin ist, gibt es keine Versicherung. Und deswegen hat der Arbeitskreis Seniorenpolitik aus der Seniorenvertretung heraus eine Unterschriftenaktion gestartet mit ganz, ganz vielen Unterschriften und die an den Senat gegeben mit der Bitte, kümmert euch mal drum, dass es Vergünstigungen für Rentnerinnen und Rentner gibt. Denn 5,50 Euro für einen Schwimmbadbesuch ist doch der helle Wahnsinn.
Na, es kommt darauf an. Es gibt ja auch Rentnerinnen und Rentner, die eine gute Rente haben. Zum Beispiel habe ich neulich gelesen über eine Grundschullehrerin, die früher in Pension geht oder Pensionäre dann eben und 4.000 Euro Pension bezieht. Da habe ich gedacht, oh, dafür müsste ich noch ungefähr 15 Jahre arbeiten. Und da würde ich schon denken, warum soll die Pensionärin, es sei denn, Sie nehmen die aus, warum sollte die...
Wir haben explizit von Rentnerinnen und Rentnern gesprochen, weil wir eben dieses auch dachten, wer, ich weiß nicht, 71% oder 72% seiner letzten Dienstbezüge bekommt, der braucht das vielleicht nicht unbedingt, dass er vergünstigt ins Schwimmbad kommt.
Der Unterschied ist nämlich schon ganz schön groß. Ne?
Also
jetzt, ich will keine Sozialneiddebatte führen, das kann man sich ja vorher überlegen, ob man Beamter wird oder nicht.
Genau.
Aber der Unterschied ist schon groß. Ist schon groß.
Genau. Wir haben in Bremen ungefähr 24% der Menschen über 65, die unter dem Durchschnitt der Rente in Deutschland liegen.
Mhm. Rentner und Senior ist ja nochmal was anderes, weil Rentnerin bin ich ja nun wirklich noch nicht.
Nee.
Deswegen, da kann ich nichts beanspruchen. Nee. Was halten Sie vom Boomer Soli? Das ist ja jetzt die, also Sie persönlich vielleicht, das ist jetzt die aktuelle Debatte. Was halten Sie davon, wenn da übrigens ja auch Pensionäre, wenn ich das richtig sehe, von ihrer guten Rente was abgeben, damit die Altersarmut gedämpft wird?
Also ich halte das ehrlich gesagt für ein Sommerthema.
Sommerlochthema.
Ja, Sommerlochthema, genau. Das beschreibt das richtig gut. Erzeugt es natürlich auch wieder so eine Neiddebatte und diese Umverteilungsdebatten. Also ich bin ehrlich gesagt dafür, dass das im System, dass das Mechanismen findet, wie zum Beispiel, dass es die Grundrente, dass sowas kommt, dass es dass soziale Absicherungen nach unten nicht total offen sind. Aber eine Umverteilung über steuerliche Geschichten, da halte ich ehrlich gesagt nichts von, weil das ersetzt die eine Ungerechtigkeit wieder mit der nächsten. Ne? Man muss da mal sehen, wie das überhaupt gehen soll, sozusagen. Also ich Ich bin da sehr skeptisch, ehrlich gesagt.
Ich habe auch überlegt, wenn Leute schon Vorsorge treffen, lange Jahre, weil sie denken, dass sie später zu wenig Rente haben. Und dann werden sie dafür bestraft, dass sie Vorsorge getroffen haben. Zumal die Rentenbesteuerung ja sowieso schon von vielen skeptisch gesehen sind. Man, das Gehalt wird besteuert, damit steuere ich die Rente nochmal. Und dann soll ich nochmal ein Soli zahlen, dass da manche Leute nicht so beglückt sind, kann man sich vorstellen. Und wenn die Gruppe der Rentner nicht so wahnsinnig groß wäre, das sind Wähler, würde sowas vielleicht auch viel schneller entschieden. Ne?
Ja. Das darf man eben nicht vergessen, dass also diese ganze Generation über 60, sag ich mal, die wir von der Bremer Seniorenvertretung aus vertreten, die gehen noch zur Wahl. Das sind Wählerinnen und Wähler. Und wenn wir sagen, das sind in Bremen zwischen 140 und 160.000, dann ist das ein erheblicher Prozentsatz der Menschen, die zur Wahl gehen hier. Ne?
Genau, eigentlich haben sie eine ganz, ganz schöne Macht.
Wir haben eine Macht.
Aber im Prinzip, man merkt es nicht so richtig, ne? Das wollte ich Sie nämlich fragen, warum eigentlich nicht?
Ja, das wollen wir ändern.
Ah ja, gut.
Ja. Das wollen wir ändern. Also ich habe mich für die Seniorenvertretung gemeldet. Ich leite nebenbei noch ein Seniorenbegegnungszentrum in der Fahr und hatte da mal so rumgefragt, wisst ihr eigentlich, dass es eine Seniorenvertretung gibt in Bremen? Und ich kriegte von ganz vielen Leuten zu hören, nee, was ist das denn? Auch so aus meinem politisch eigentlich sehr interessierten und informierten Freundeskreis. Die sagten alle, wie, was ist das denn? Man hört nichts davon. Und dann habe ich gedacht, okay, das musst du ändern. Und habe mich eben dafür entschieden, habe mich delegieren lassen in die Seniorenvertretung. Und jetzt wollen wir versuchen, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Also das haben die auch vorher schon gemacht, die haben nicht auf mich gewartet, nee, so nicht. Aber es ist eben auch schwierig, zum Beispiel in die Presse zu kommen, ist schwierig. Anscheinend sind Seniorenthemen auch nicht so, weiß ich nicht, so interessant, obwohl ich eben denke, wir sind so viele. Das muss doch, das muss die Menschen, also das muss sowohl die Politik als auch die Öffentlichkeit doch interessieren, was passiert mit Seniorinnen und Senioren. Und wir arbeiten dran. Und Frau Helwig, Sie sind ein Baustein.
Ja, verstehe.
Und so etwas dazu machen.
Also ich habe dazu auch mal eine Theorie.
Ja.
Ich glaube einfach, dass auch engagierte Menschen im Alter sich zurückziehen. Also auch aus der Gesellschaft insgesamt und aus dem Engagement. Also es ist natürlich, oder sie engagieren sich in Sportvereinen oder auf sozialer Ebene, sei es Tafel oder andere soziale Geschichten. Aber politisch ziehen sich die älteren Menschen aus meiner Erfahrung definitiv zurück, um politisch Einfluss zu nehmen, weil sie einfach sagen, ja, die vergleichen das ein bisschen mit dem Berufsleben. Da bin ich raus und ich keine Ansprüche mehr. Also das ist so meine Theorie, warum wir so schlecht in der Öffentlichkeit sind. Es hat ja schon mehrere, auch was interessant ist, es hat schon mehrere Ansätze gegeben, Rentnerparteien zu gründen. Einfach aus diesem Überlegung heraus, wir sind so viele und wir haben eine Macht. Das hat aber nie funktioniert. Die sind irgendwie immer weg gewesen. Ne? Auch die Grauen Panther, das ist mal ganz, ganz, ganz groß gestartet. Und dann gab es noch so Kleinstparteien, die sich auch Rentnerparteien oder Parteien für ältere Menschen, die sind immer gescheitert, weil sich keiner möchte alt sein, sozusagen, und sich damit identifizieren. Deswegen ist das ein Imageproblem teilweise, meiner Sicht.
Das stimmt. Ich glaube, obwohl der Kanzler selber auch Senior ist, ne? Und Rentner eigentlich wäre, wenn er nicht noch arbeiten würde. Das zum Beispiel, komischerweise, wird er aber gar nicht so, der würde nie in die Gruppe der Senioren eingeordnet werden.
Genau.
Dabei, wie alt ist er? 72?
72. Ja.
Also eigentlich ist er im besten Rentenalter, ne?
Im besten Seniorenalter.
Ja, genau. Das ist auch komisch, ne?
Ja. Aber ich glaube, in diesen Positionen wird dann eben auch befürwortet, dass man eben viel Lebenserfahrung hat und sowas. Das ist ja in anderen Bereichen nicht unbedingt so.
Na, ich glaube, Herr Merz selber würde sich ja auch als Jugendlicher fast
sehen,
ne? Der noch dynamisch ist und der würde mit Sicherheit nicht sagen, er würde für Seniorenthemen stehen. Nee. Das würde der, glaube ich, für sein eigenes Image auch nicht so gut finden.
Nee.
Und was ich auch glaube, das ist auch eins Ihrer Themen, habe ich im Durchblick in der Zeitschrift gelesen, ist auch eins der Themen, dass nachfolgende Generationen ja ein relativ abfälliges Verhältnis haben zu Okay-Boomer. Also wir lassen uns von denen nichts mehr sagen. Deren Lebens- und Berufserfahrung ist auch nichts wert in unseren Augen. Dass da auch sich was verändert hat. Kann das sein oder bilde ich mir das nur ein?
Also ich erlebe das nicht so im Umgang mit jüngeren Leuten. Ich erlebe da eigentlich häufig also ich will nicht direkt sagen Wertschätzung, aber durchaus so, dass die anerkennen, was diese Generation gemacht hat und geleistet hat. Also vor allen Dingen auch noch die Generation, die noch davor war, die nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut haben und so.
Aber
also
Sie kennen doch diesen Spruch, okay, Boomer, ne?
Ja.
Da, wo man so abtut, so ja, sagt, ja, erzähl ruhig vom Krieg. Hm?
Das stimmt, aber also in meinem persönlichen Umfeld...
Das hat Ihnen noch keiner gesagt, so. Nee, das ist immer gut.
Ich habe auch nach dem Krieg ja nicht aufgebaut, da war ich noch nicht.
Aber nee, aber Boomer sind wir mit gemeint,
Boomer
die Boomer-Generation, ne?
Absolut.
Zu mir hat auch noch keiner direkt okay, Boomer gesagt. Aber nee. Ich glaube, gedacht wurde es schon.
Also ich erlebe es im persönlichen Umfeld nicht so. Und ich muss zugeben, dass ich im beruflichen Umfeld nicht mit so ganz vielen jungen Leuten zu tun habe. Mhm.
Obwohl, wie gesagt, im Durchblick, da stand eben, dass die Wertschätzung gegenüber Älteren nachgelassen hätte, dass es in anderen Kulturen, zum Beispiel in asiatischen, ganz anders ist. Und dass das in modernen Gesellschaften sozusagen das Alter eine andere Rolle hat. Ich glaube, das stimmt.
Also
Jugendlichkeitswahn, ne? Also,
ja, aber es gibt ja schon Inschriften in den Pyramiden, dass da, dort gesagt wurden, die junge Generation hat keinen Respekt mehr vom Alter.
Ja,
also das ist ein Thema, was, also ich glaube, schon so alt wie die Menschheit ist.
Klar, ist so alt wie die Menschheit.
Ja, genau. Ja. Und ich sehe das so, es wird auch immer gerne versucht, diese Generationen zu spalten oder gegeneinander auszuspielen oder gegeneinander in Gegensatz zu setzen. Und wir setzen uns eigentlich dafür ein, dass wir gesellschaftlich zusammengehören und dass auch gesellschaftliche Themen zusammen bewegen müssen. Ne? Und eben jeder für den anderen auch eine Wertschätzung und Verständnis aufbringt. Das ist ganz wichtig.
Na, jetzt wird ja jüngeren Menschen nachgesagt, dass sie zum Beispiel uns sagen, wir haben den Klimawandel zu verantworten. Wir hinterlassen ihnen eine inzwischen hochverschuldete Bundesrepublik, aber auch eine klimatechnisch zerstörte. Und sie müssen jetzt zusehen, wie sie damit klarkommen. Ich bin mir jetzt keiner Schuld so richtig bewusst. Ich wüsste nicht, wann mir jemand gesagt hätte, wenn du nach rechts gehst, dann hinterlässt du der nachfolgenden Generation eine ganz schreckliche Welt. Und wenn du nach links gehst, dann nicht. Aber so ein bisschen unter Generalverdacht steht man schon, oder? Sehen Sie das anders?
Ja, ich vergleiche das mal so, was haben wir oder was habe ich meinen Eltern vorgeworfen? Hm. Also, dass wir ja alles in Schutt und Asche gelegt haben letztendlich. Hm. Also, ich glaube schon, dass das immer wieder ein Thema ist zwischen Jung und Alt und dass wir das ausdiskutieren müssen, dass wir darüber sprechen müssen, wie es dazu gekommen ist sozusagen. Das ist ganz wichtig. Auch gerade diese Klimathemen, wie wir aufgewachsen sind. Ich muss sagen, ich hatte da überhaupt kein Verständnis. Also das war gar nicht in meiner DNA, kein Bewusstsein. Also das war überhaupt nicht in meiner DNA. Mhm. Ich habe irgendwie mit 18 Führerschein gemacht und bin losgefahren, ganz einfach.
Ja.
Ich fand, alle anderen das auch gemacht haben. Da habe ich nicht irgendwie über Klima...
Da gab es so keine Klimabilanz.
Genau, nee, oder sowas.
Das war ja auch noch kein Thema.
Das war kein Thema, aber gut, den Club of Rome und so, es gab schon Sachen, die sich damit beschäftigt haben, aber das war für mich im Jugendlichen oder heranwachsenden Alter überhaupt kein Thema.
Da hatten Sie noch gar keinen Fußabdruck.
Nee.
Genau. Der ist erst später wirklich dazu. Und dann war er plötzlich riesengroß.
Genau. Ja. Das ist natürlich ein Thema, was wir den jungen Leuten hinterlassen.
Ja, allerdings wissen wir nicht, was sie ihren Kindern hinterlassen
einmal
werden.
Das und auch die haben ja, auch die nächste Generation hat ja durchaus von diesem Leben und von diesem Wohlstand, den wir da hatten, profitiert. Es ist ja nicht so, dass die also gar nichts verursacht haben, würde ich mal sagen.
Und machen sie auch nicht, wenn sie viel streamen und viel an ihren Handys rumfummeln zum Beispiel. Das wird oft übersehen. Das ist natürlich auch nicht so viel wie andere Sachen verursachen, aber zumindest gehört es dazu. Ist Bremen eine seniorenfreundliche Stadt?
In manchen Bereichen schon, denke ich, in anderen nicht.
Sagen Sie mal, in welchen Jahren, in welchen nein?
Also ich finde also mehr geht immer, das ist gar keine Frage. Aber vom Angebot für Seniorinnen und Senioren, finde ich, stehen wir ganz gut da. Wir haben in der Stadt 30 Begegnungszentren für Seniorinnen und Senioren, wo unterschiedliche Angebote gemacht werden, Kulturprogramme und Musik und
Fahrten,
wo gelernt wird, wo es Vorträge gibt, wo man Kurse machen kann. Also ich glaube, da sind wir schon ganz gut mit diesen 30 Begegnungszentren auf alle Fälle. Und eben, ich finde das auch wunderbar, dass die so vielfältig sind. Das ist, also die richten sich tatsächlich auch nach den Stadtteilen, was da an Bevölkerungszusammensetzung ist und was da erwartet wird und ja, gewünscht wird. Wo ich eben denke, wir sind nicht gut, ist, wir haben, ich sagte das schon, die Sache mit den Vergünstigungen. Mhm. Und wir haben wirklich eine Menge ältere Menschen, die zu wenig oder die wenig Geld haben. Mhm. Und wir haben auch einen hohen Teil, hohen Anteil an Altersarmut. Nicht umsonst haben wir also in der Stadt 3 Ausgabestellen für Senioren der Bremer Tafel.
Wieso müssen die eigentlich eine extra Ausgabestelle haben?
Weil die, also die Zentrale der Bremer Tafel ist ein Nebenthema. Jetzt sitzt in Hemmelingen und das ist für viele Leute ganz schlecht erreichbar, besonders wenn sie älter sind. Und dann hat man eben geguckt, wo gibt es viele ältere Menschen, die eben diesen Weg nicht mehr schaffen nach Hemmelingen. Und das waren die Stadtteile Huchting, Obervieland und Fahr. Und da hat es sich ergeben, dass es sowohl genügend Ehrenamtliche gab, die das übernehmen wollten, als auch genügend Räume gab, wo man, oder geeignete Räume gab, wo man das machen kann. Das müsste noch in viel mehr Stadtteilen eigentlich passieren, aber scheitert im Moment an Räumen und Ehrenamtlichen.
Aber da dürfen wirklich nur Senioren hingehen?
In diesen 3 Tafeln ja, da dürfen nur Senioren aus den betroffenen Stadtteilen hingehen tatsächlich und die anderen müssen nach Hemmelingen. Und bei diesen Seniorentafeln, also da wird immer wieder berichtet, wie sehr die genießen, dass es da wesentlich ruhiger zugeht als in Hemmelingen. Weil in den Seniorentafeln gehen jede Woche so 70 Personen ungefähr in einer Öffnungszeit durch. In Hemmelingen, in der Zentrale, sind das 250. Mhm. Das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld da. Mhm. Ja?
Also es wird nicht genug gegen Altersarmut gemacht? Nee. Oder, naja, Kinderarmut ist ja hier auch ein Problem. Gegen Armut an sich wahrscheinlich nicht genug?
Genau. Ne? Genau. Das ist natürlich nicht nur eine Ländersache, also da spielt natürlich auch diese ganze Rentendiskussion und sowas eine Rolle. Aber ich glaube, ich weiß aus Erfahrung, dass in Bremen Altersarmut ein riesengroßes Thema gibt. Und da auch Thema ist und da eben auch sehr unterschiedlich in den Stadtteilen. Also ich arbeite in der Fahr und wir haben in meinem Begegnungszentrum zum Beispiel 2-mal in der Woche einen Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren, wo man für 3,50 Euro günstig essen kann. Das ist ein gefördertes Projekt der Sozialsenatoren. Da kommen jedes Mal zwischen 40 und 60 Leuten, die da Mittag essen. Die allerdings sagen, das ist toll, dass es so günstig ist hier. Es können so günstig sein, weil es von einem Beschäftigungsträger gekocht wird. Noch. Wir hoffen, dass da weiterhin Zuweisungen der Teilnehmer für das Projekt kommen. Also die sagen einerseits, das ist prima, dass es so günstig ist, aber viel wichtiger ist, dass wir nicht alleine sitzen. Mhm. So, und die sitzen also am Tisch und unterhalten sich. Da haben sich Freundschaften gebildet, man hilft sich untereinander.
Das ist ja noch ein zweites Thema, Alterseinsamkeit, ja, ne?
Genau. Mhm. Und also das war auch ein Thema zum Beispiel, warum ich gesagt habe, ich möchte in die Seniorenvertretung. Ich möchte gegen Alterseinsamkeit arbeiten, weil ich weiß, was das für Konsequenzen haben kann. Also das kann dazu führen, dass die Leute eher sterben. Es führt zu Depressionen. Es ist,
ich fand es ziemlich erschütternd, dass Wolfgang Grupp, wo man denken würde, ein Mann, der alles hat, was man sich vorstellen kann, Erfolg, Geld und sonst was, sich versucht, das Leben zu nehmen und dazu auch öffentlich steht, was ich gut finde, wegen Altersdepression. Ja. Ne? Es werden jetzt x Menschen in ihren Wohnungen sitzen, leiden auch darunter und wir wissen davon nichts. Ja. Und die sich auch nicht trauen, irgendwie sich behandeln zu lassen oder das überhaupt zu formulieren oder wissen selber gar nicht, dass sie das haben. Ich weiß gar nicht genau, was eine seniorenfreundliche Stadt sonst noch auch ausmachen würde. Also Angebote zu machen, die man wahrnehmen kann. Was noch? Sicherheit?
Also, Sicherheit ist ein großes Thema.
Riesenproblem, würde ich mal behaupten.
Ja, absolut. Mobilität ist Riesenthema. Und also dass man eben auch als alter Mensch sich oder älterer Mensch sich gefahrlos in der Stadt und gut bewegen kann.
Kann man das in Bremen?
Ja, ja und nein, würde ich sagen.
Sagen Sie mal, wo nein.
Ja, die Orte sind bekannt in Bremen, wo es Schwierigkeiten gibt, wo Brennpunkte sind. Das am Hauptbahnhof herum, wo ältere Menschen richtig Angst haben, dass teilweise in öffentlichen Verkehrsmitteln haben sie zu bestimmten Zeiten.
Wenn man abends mit dem Bus fährt.
Genau, und, das muss man sagen. Ne? Ja. Das ist, da kriegen wir Rückmeldungen, dass da Angsträume sind, ne? Also oder, dass sie das nicht nutzen und teilweise auch sagen, sie können nicht mehr ins Theater fahren, weil sie sich da nicht mehr sicher fühlen.
Obwohl Sicherheitsgefühl und Tatsache ist natürlich ein Unterschied.
Das ist ein totaler Unterschied, aber wir können ja nur davon ausgehen, wenn die Leute sich zurückziehen, eben aus dem Gefühl heraus, das, was auch teilweise durch Zahlen ja nicht belegt ist, aber das Gefühl ist einfach da.
Man könnte also zum Beispiel Sicherheitspersonal, also jetzt mal angenommen, wir könnten uns wünschen, was wir wollten, das Geld wäre vorhanden, würde die BSAG Sicherheitspersonal mitschicken ab, weiß ich nicht, 21 Uhr oder 20 Uhr, sowas zum Beispiel.
Ja, das wäre eine riesengroße Möglichkeit. Ne? Also das ist auch, Sie hatten ja auch noch gefragt, wo sind wir gut, wo sind wir schlecht? Also schlecht sind wir oft, finde ich, in Bremen, oder nicht gut, in der Beteiligung und in der, dass wir älteren Menschen einen Raum geben, wo sie sich beteiligen können, also auch politisch beteiligen können. Ne? Das ist zum Beispiel jetzt dieser Umbau, der jetzt stattfindet, aber noch nicht mit den Haltestellen an der
Domsheide.
Mhm. Das ist ja so, das haben die Verbände der Menschen mit Beeinträchtigungen, die haben das auf dem Schirm, aber das betrifft genauso auch ältere Menschen insgesamt.
Ne? Diese, aber haben die nicht die gleichen Interessen im Prinzip?
Ja, nicht immer. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Es gibt eine riesengroße Schnittmenge, aber Menschen mit Beeinträchtigungen und ältere Menschen, das wird immer gerne gleichgesetzt. Das ist aber nicht so. Das muss man auch mal sagen. Ne? Also die Mobilität.
Das ist ja nicht abfällig gemeint,
sondern
dass man zum Beispiel nicht hinter der Straßenbahn herrennen kann. Und abgesehen davon, dass ich das unwürdig finde, aber auch so, dass man es einfach gar nicht schafft. Ne?
Ja. Also wie gesagt, es gibt eine riesengroße Zahl von Schnittmengen, aber es ist schon die Politik, das gibt nicht umsonst Politik für Menschen mit Beeinträchtigung und Altenpolitik, das sind schon verschiedene Schuhe, obgleich da große Schnittmengen sind. Und wir sind ja auch zum Beispiel, was jetzt Domsheide betrifft, da sind wir ja auch mit den Verbänden da auf einer Linie praktisch. Mhm. Ne? Und wir stimmen uns da auch ab. Ne?
Sie sind jedenfalls dafür, dass der Abstand möglichst klein ist und dass man die andere Straßenbahn also einfach erreichen kann.
Ja, genau.
Ich denke an der Domsheide jedes Mal, wenn ich sehe, wenn einer von der 3 in die 6 oder so umsteigen will, wie Kind und Kegel rennen mit Koffern, mit Kinderwagen, das ist so... Das geht nicht. Und dann noch auf diesem Pflaster, wo ich mich wundere, warum da keiner lang hinschlägt. Ja. Dann denke ich andererseits auch immer, muss man unbedingt die Bahn kriegen, aber abends zum Beispiel muss man sie kriegen, weil man da sonst nämlich eine halbe Stunde wieder rumsteht alleine.
Genau.
Ne? Das ist es. Das finde ich.
Und was auch so eine Kernforderung ist in Sachen Mobilität oder Aufenthaltsqualität ist, es fehlen Bänke. Es gibt immer wieder Bänke, die werden dann auch immer wieder abgebaut. Ich sage dann immer, so bitter, da sitzen die falschen Leute drauf.
Mit den Schuhen auf der Sitzbank
zum
Beispiel. Ja,
genau, und die Politik. Aber uns fehlen einfach Bänke. Und was auch ganz wichtig ist für ältere Menschen, was auch immer wieder ein Thema ist, was immer wieder aufgerufen wird, es fehlen öffentliche Toiletten. Hm. Das ist auch zugänglich und vor allen Dingen, die auch in einem Zustand sind, dass man sie benutzen kann. Ne? Was jetzt ja immer mehr kommt, was jetzt erkannt worden ist im Rahmen der Klimageschichte, die Trinkwasserbrunnen, dass man jetzt so umsonst auch nochmal was trinken kann. Aber für ältere Menschen sind einfach Toiletten auch ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt, die auch so irgendwie erreichbar sein müssen.
Wo auch noch viel Luft nach oben ist in Bremen, ist seniorengerechter Wohnraum. Und zwar bezahlbarer seniorengerechter Wohnraum. Da fehlt es an allen Ecken und Enden.
Es fehlt ja sowieso bezahlbarer Wohnraum, geschweige denn aber der ist ja auch sozusagen auch jemand, auch in Wohnungen mit Aufzug, mit barrierefrei oder arm oder so weiter. Ja, ne? Da gibt es dann aber auch eine Konkurrenz, nämlich mit den Menschen mit Beeinträchtigungen.
Ja, das ist nicht eine Schnittmenge, aber da muss man dann eben gucken, dass es für beide Gruppen genug Wohnraum gibt, der eben barrierefrei ist und mit Fahrstuhl ausgestattet, mit breiten Türen vielleicht oder Haltegriffen oder so. Ne?
Also Bremen ist seniorenfreundlich, geht so.
Ja.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Weil zum Beispiel Bad Zwischenahn, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber man hat den Eindruck, dass da sehr viele Senioren leben. Mhm. Vielleicht hinziehen im Alter, ne? Mhm. Jetzt frage ich mich allerdings, gut, in Bad Zwischenahn, da ist vielleicht ein anderes Sicherheitsgefühl, vermute ich. Wahrscheinlich, so viel Bus und Bahn ist da sowieso nicht, aber was macht Bad Zwischenahn seniorenfreundlicher?
Kann ich Ihnen nicht sagen. Also
ich würde sagen, Bad Zwischenahn, das hat für mich so eine Kurortqualität.
Deswegen, und in Kurorten, da sind schon, glaube ich, viele Kurorte wohnen, relativ viele ältere Menschen. Ja.
Das ist einfach wie ein Magnet für bestimmte Einkommensgruppen. Ist das so das Nonplusultra, so in so einem Kurort oder in so eine Stadt, also im Osten ist es ja Görlitz oder sowas, die sind ja bekannt mit alten Stadtkernen oder eben Kurorte, da hat man alles, also die ärztliche Versorgung ist da in der Regel auch immer top, deswegen Leute, die sich's leisten können, ziehen dann in ihrer letzten Lebensphase in solche Orte.
Oder gleich nach Florida, auf jeden Fall, auch da schön. Kann Bremen nicht mithalten. Nee. Oder nach Thailand, habe ich gehört, da kann man sich ja mit der kleinsten Rente offensichtlich eine Schar von Bediensteten leisten.
Ja,
aber das hat auch, also ich habe lange im Ausland gelebt und gearbeitet, also die Leute kommen dann aber alle nachher, wenn sie pflegebedürftig sind, wieder zurück. Ne? Also den großen Max da im Ausland zu machen und dann, wenn es aber kritisch wird, also wenn man sich nicht mehr verständigen kann und so weiter, dann schlagen die alle wieder hier auf. Ja. Das ist wirklich so.
Ja, ja. Also ich kenne niemanden, der das versucht hat im Ausland, aber wer weiß, also für mich käme das auch überhaupt nicht in Frage. Nee. Ich glaube, für die meisten kommt es nicht in Frage, weil sie die Sprache nicht kennen. Thailändisch lernt man, glaube ich, auch nicht mehr in so einem kleinen VHS-Kurs.
Dann kann man es nicht lesen.
Und ja, genau. wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie viele Menschen Sie vertreten. Mhm. Merken Sie das, welche Power Sie haben? Und wenn, ich frage mich, warum eigentlich nicht? Also wenn da die Senioren nicht gehört werden bei dieser Umgestaltung, wieso nicht? Weil das sind tatsächlich, Sie haben ja gesagt, es sind ja Wähler. Woher kommt das? Und Sie sagen, die Leute ziehen sich zurück. Irgendwie, ich habe auch noch keine Massendemonstration von Senioren auf dem Marktplatz gesehen. Ginge das eigentlich?
Also wir haben ja einmal im Jahr den Tag der Senioren, das ist der 1. Oktober. Da versuchen wir irgendwie das nochmal so nach außen zu tragen. Eine Massendemonstration habe ich selber an einer teilgenommen, als Bremer Delegierter sozusagen von der Seniorenvertretung. Es ging um den Inflationsausgleich. Ja. Mhm. Da sind die Senioren ja auch hinten runtergefallen. Mhm. Dort war schon eine größere Diskussion, eine größere Demonstration. Mhm. Dafür, dass das allerdings eine bunte Sache war und auch die Leute aus dem gesamten norddeutschen Raum, sage ich jetzt mal, waren die meisten dort, die wurde aus Schleswig-Holstein organisiert, war das dann doch im Gegensatz zu anderen Demonstrationen, an denen ich teilgenommen habe, ziemlich schwach.
Und Sie haben Zeit, also das ist es nicht, Sie haben keinen Arbeitgeber, der Ihnen das verbieten könnte, andererseits sind Sie vielleicht gebrechlich, ne? Also weiß ich auch nicht, aber eigentlich hätten Sie die Power, ziemlich viel anzuhalten, theoretisch. Ne?
Gebe ich Ihnen recht, aber wie gesagt, das hatte ich ja vorher schon meine Theorie.
Ja, verstehe ich. Aber stellen Sie sich vor, alle Senioren würden sagen, sie geben ihre BSAG-Monatskarten zurück, weil es keine Vergünstigungen gibt. Das würde die BSAG wohl beschäftigen, ne?
Vermutlich.
Schätze ich.
Vermutlich. Aber mehr Power könnte man eben tatsächlich oder könnten Senioren und Senioren nur entwickeln, wenn sie sich engagieren. Und das ist eben, wie Dirk Schmidtmann vorhin ja schon sagte, ist schwierig in dem Alter, weil viele, vielleicht haben auch manche politische Erfahrungen gemacht in Stadtteilbeiräten oder Parteien oder wo auch immer und sind auch frustriert davon, weil das kann ja auch richtig frustrierend sein. Ne?
Oder sie sagen, lass mal die Jüngeren jetzt ran, die wollen nicht blockieren oder so.
Ich will meine Ruhe haben oder ich will verreisen und also da ist, man muss sich schon engagieren, wenn man was erreichen will. Und das ist nicht jedem gegeben.
Aber mich wundert ein bisschen, dass die Politik nicht auf sie zugeht. Also irgendwie scheint sie jetzt keine Angst davor zu haben, dass eben die Senioren dann auch wählen, was sie nicht wollen. Weil bei dieser Sache mit der Domsheide hätte man die Seniorenvertretung ja mit einbeziehen können. Das hätte ja auch nicht wehgetan.
Genau, aber wir haben uns ja mit eingebracht, aber wir sind nicht angefragt worden.
Haben Sie sich da beschwert bei Herrn Herrn Bovenschulte und Konsorten?
Ja, genau. Wir haben Beschluss gefasst und das ist so wie alle Beschlüsse jetzt. ist noch nicht zum Abschluss gekommen, noch keine endgültige Sache. Also wir haben so, noch mal so ein Antwortschreiben gekriegt, war aber sehr, sehr unverbindlich sozusagen.
Verstehe. Mhm.
Also das, wir sind da schon als Player, wenn wir nicht gehört werden, bringen wir uns auch bei solchen Sachen ein, eben in diesem Fall mit Schulterschluss mit den Menschen mit Beeinträchtigung. Mhm. Das ist schon, das klappt schon, aber natürlich können wir mehr, müssen wir mehr reißen und sollten wir eigentlich auch mehr reißen.
Es liegt an den Senioren in Bremen, nicht an Ihnen, ne? Sondern an ja, diesem wissen wir eigentlich.
Die Mobilisierung.
Ja, genau, an der Mobilisierung. Ja.
Genau. Und ja, ja. Also wir haben in Bremen kein Seniorenmitwirkungsgesetz, wie es das in anderen Bundesländern gibt.
Das gibt's. Ach, das wusste
ja,
ich
nicht. Ja, in anderen Bundesländern gibt es das. Und,
das heißt, da muss man einbezogen werden, wenn
genau,
ganz bestimmte dann ist, Vertreter öffentlicher Belange ja, gefragt werden.
Genau. So, und da hat die Seniorenvertretung in der letzten Legislaturperiode dran gearbeitet. Das ist aber leider abgeschmettert worden. Wir unternehmen
von wem? Gerade
von der Bürgerschaft.
Politik, von der Bürgerschaft.
Von der Mehrheit in der Bürgerschaft.
Ja.
Also von Rot-Grün-Rot. Mhm. Nee, von Rot-Grün.
Mhm.
Ja.
Mhm. Rot, Grün, Rot, das sind
ja,
schon drei.
Ja, genau, interessant, genau. Ne? Weil das hätte ich ja, denen gar nicht zugetraut.
Ja, gut, da gab es also
Begründung?
Kritik war, dass der Entwurf, der vorgelegt wurde, für Bremen nicht passte. Mhm. So. Und wir sind also jetzt dabei, einen neuen Anlauf zu nehmen, vielleicht nicht mit, vielleicht mit so einem riesigen Seniorenmitwirkungsgesetz, aber so, dass wir beteiligt werden müssen, wie Beiräte bei bestimmten Sachen.
Umweltverbände in bestimmten
Sachen beteiligt
und so weiter. Ne? Träger öffentlicher Belange.
Also ja, genau. Wir, genau, dass wir da eben gehört werden müssen. Es ist so, dass es heißt in dem Statut der Seniorenvertretung, die Seniorenvertretung ist die vom Senat anerkannte Vertretung der Menschen über 60, die in Bremen wohnen. Also anerkannt ja, aber sie müssen uns eben nicht beteiligen. Mhm. In vielen Bereichen funktioniert das ja ganz gut und da ist Bremen eben auch wieder so die Stadt der kurzen Wege und man kennt sich untereinander und kann
zum Es gibt ja auch Senioren in der Bürgerschaft, ne?
So,
also sind
ganze
ja nicht
Menge.
Alle unter, ja, ja, sind ja nicht alle unter 65. Menge.
Nee, aber
also die verstehen das, sich nur nicht so.
Eben.
Genau.
Obwohl, eben. Es gibt ja, es gibt, gibt's nicht Bürgerschaftsabgeordnete, die auch für die Belange älterer Menschen ja, so ja, Sprecher?
Ja. Jede Partei hat seniorenpolitische Sprecher ja, oder genau, altenpolitische genau, Sprecher.
Mit denen müssen Sie doch eigentlich...
Mit denen reden
mit
wir auch.
Sind wir auch in Kontakt.
Ja.
Das schon. Aber nur das führt eben nicht immer dazu, dass wir das durchsetzen können, was wir gerne hätten.
Nee. Das ist, glaube ich, normal in der Demokratie. Ja. Aber interessant ist, glaube ich, dass Politiker, die im Seniorenalter sind, wie Herr Merz, nicht wollen, dass man sagt, das ist der Senior im Parlament, der vertritt auch die Interessen seiner Generation.
Also
sozusagen.
Die seniorenpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Bürgerschaftsfraktionen sind alle unter 60.
Ach, die sind gar keine Senioren. Ja, das ist ja nicht schlimm. Die Kinder, die für Jugendpolitik da sind, sind ja auch schon Jugendliche.
Das sind auch keine Jugendlichen.
Ja, ja. Aber ich meine, die Leute, die in der Politik älter sind als 65, glaube ich, dass die gerne doch, das ist ja das, was die auch sagen mit Wertschätzung älterer, es gibt schon einen Jugendkult, das muss man einfach so sagen. Ne? Mhm. Viele Ältere wollen auch nicht gerne ihr Alter nennen oder stehen nicht dazu oder wollen jünger wirken oder so, ne?
Dabei ist doch heute, also wenn ich das vergleiche mit meinen Großtanten oder so, die waren tatsächlich mit 50 oder Mitte 50 oder so, waren die uralt. Aber wenn man sich das heute anguckt, also
das stimmt.
Wir machen in meiner Senioreneinrichtung, wir machen Disco. Da stehen die Leute mit 85 und 90 auf der Tanzfläche und grölen Wolle Petri, Hölle, Hölle, Hölle. Das ist doch eine ganz andere Art zu altern.
Das stimmt. Die sogenannten Best Angels, die sind auch viel konsumfreudiger. Ja. Ne? Die sind also eine wichtige Zielgruppe. Allerdings, wenn ich das mal sagen darf, wenn ich den Durchblick mir angucke und sehe, dass da Gedichte abgedruckt werden, dann hat das alles, was ich mir so vorstelle, was ich leider unter Tutschigkeit abhaken würde. Also ich persönlich würde mich durch Gedichte zu Ostern nicht so angesprochen fühlen, wenn ich das hier mal kritisch anmerken darf. Ist natürlich ein persönlicher Geschmack.
Ja.
Andere finden es vielleicht toll, aber es ist so richtig seniorenhaft halt.
Ja, aber das, man muss das einfach sehen. Das Alter ist unheimlich divers.
Ja.
Also
ja,
das ist einfach so.
Ja.
Das ist genau das Gleiche, wo zum Beispiel die Begegnungszentren dran kranken. Ne? Da ist es auch, ja, also die sind mir alle viel zu alt, sagen da auch Leute, also die schon Mitte 70 und 80 sind. Ne? da gehe ich noch nicht hin. Also es ist ja wirklich auch so, wir haben das ja einmal gesagt, was die Stadt anbietet für Senioren, aber man darf auch nicht außer Acht lassen, was sonst noch angeboten wird in den Sportvereinen. Ja, und ja, zum Beispiel ja Vorsitzender vom Sportverein. Also wir haben nur zwei Gruppen bei uns im Verein. Das eine sind Kinderturnen und das andere ist für Senioren. Mhm. So dazwischen, die sind alle im Fitnessstudio, sage ich immer. Ne? Also die sind nicht da, aber für Senioren bieten wir wirklich eine Menge an, der Krafttraining und, will ich nicht alles sagen. Und ich vertrete ja nur einen kleinen Verein mit 500 Mitgliedern, aber es gibt diese Großvereine, die haben Programme ohne Ende für Senioren. Die Kirchen sind da und dann nochmal die Wohlfahrtsverbände in ihren Sachen. Ich bin auch noch in einer Gewerkschaft, in einer Seniorengruppe. Nicht? Also da läuft auch irgendwie was. Nicht? Also man kann, wenn man möchte, hier in Bremen, auch aufgrund dieses urbanen Raums, den kurzen Wege, man hat ein riesen Angebot. Und man kann sich auch engagieren ohne Ende. Nicht? Also ich bin auch noch bei den Grünen zum Beispiel auch da politisch noch engagiert. Ich bin der Sprecher der Grünen Alten hier in Bremen und sogar auf Bundesebene Sprecher. Ne? Also da, ich habe irgendwie...
Sie machen mehr, als Sie berufstätig waren.
Ja, genau. Das sagt meine Frau auch immer. Ja.
Das ist auch so ein Phänomen. Ja. Ne? Ich glaube, als ob es zwischen Senioren, es gibt natürlich was dazwischen, aber die einen, die ganz sich zurückziehen und sagen, lass mal die Jungen machen und ich mache jetzt hier nur Feierabend und im Garten rumwühlen, und die anderen, die plötzlich Ehrenämter haben ohne Ende und noch genauso arbeiten, nur fürs Ehrenamt. Ja. Warum?
Ja, das macht mir Spaß einfach. Ne? Also ich
man
komm
wird
wirklich
gebraucht.
Auch, ja, genau. Also
man tut was Sinnvolles und wird gebraucht.
Ganz genau so ist
aber
das bei mir
auch. Ausruhen und Bücher lesen und in der Sonne sitzen ist auch ganz schön.
Ja, kann ich ja auch machen. Ja? Ich das, also ich habe dann jetzt in den Ferien, das ist ja wie überall, habe ich ganz viel Zeit. Und aber ich bin wirklich so, also ich habe mich auch vorher so betriebliche Ehrenämter, Personalrat, Gesamtpersonalrat und. Da habe ich mich auch immer engagiert, auch politisch.
Und wer ein Ehrenamt hat, das ist ja ein Schlüssel,
genau.
Der hat dann gleich 20
der
meistens.
Gleich,
ne?
Mehrere. Ja. Aber das ist ja auch toll. Also
hält das jung?
Hält jung. Man kommt mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt und man hat... Also ich habe so viele Verbindungen geknüpft durch meine Ehrenämter. Ich habe lange Zeit in der Flüchtlingsarbeit gearbeitet und politisch und. Also wen ich da alles kennengelernt habe und was ich da alles erlebt habe, das hätte ich in meinem normalen Berufsalltag oder wenn ich gesagt hätte, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich bin jetzt Hausfrau oder Rentnerin oder so, das hätte ich so nicht erlebt. Und das ist spannend und das fordert einen. Also man ist wirklich... immer wieder gefordert, nachzudenken und umzudenken und Plan B zu entwickeln und all sowas. Das ist einfach spannend.
Das ist übrigens die Frage, ist das überhaupt statthaft zu fragen, ob was jung hält? Weil warum soll ich jung bleiben? Ich weiß gar nicht, zum Beispiel, ich finde das gar nicht so erstrebenswert.
Ich finde, ja, vielleicht nicht unbedingt jung, aber es hält lebendig. Und also je mehr man seine Birne anstrengen muss, desto eher hat man hoffentlich die Chance, nicht dement zu werden, sondern eben ein bisschen länger auch geistig fit zu bleiben einfach.
Ne? Ja.
Und ich meine, das ist ja, es gibt auch sicher junge Demente, aber das ist ja nun wirklich ganz selten. Also wirklich, um auch so zu verhindern, im Alter abzubauen.
Ja. Ne? Ich frage mich, also das mit dem Alter sind ja auch viele Vorteile verknüpft. Also jeder merkt an sich selbst, glaube ich, dass er älter wird und manche Sachen einfach nicht mehr so gut kann.
Ja.
Zum Beispiel mit 3 Stunden Schlaf komme ich natürlich nicht mehr so klar, wie als ich 21 war. Da kann ich mich zwar nur noch dunkel dran erinnern, aber ich bin mir sicher, dass ich das nicht mehr schaffe zum Beispiel. Oder jeder merkt, wenn er eine Wunde hat, wie lange das dauert, bis man davon nichts mehr sieht. Es dauert ewig. Ja. Bei jungen Leuten innerhalb von einer Woche ist alles weg. Ne? Also solche Sachen oder dass man öfter zum Arzt muss wegen irgendwas oder so. Aber trotzdem finde ich es interessant, wenn jetzt vorgeschlagen wird von der CDU, dass ich als Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei dazu verdienen soll. Das ist ja eine Summe und man könnte sich auch vorstellen, weiterzuarbeiten. Warum man bei Fachkräftemangel den Eindruck hat, dass man sich das erkämpfen muss, das finde ich komisch. Ist der Leistungsabfall denn so dramatisch?
Ich glaube, das kommt darauf an, in welchem Beruf man da unterwegs ist.
Ja gut, wenn man jetzt schwere Sachen heben muss
oder so. Also so dieser beliebte Dachdecker, dieses Beispiel, der will sicher nicht mehr mit 70 auf dem Dach rumstehen.
Aber wenn ihm das Spaß macht,
ja, Also ich finde auch, solange Menschen das Freude macht und
sie aber sich weit das verbreitet trauen, ist das ja nicht, ne? Die meisten Leute gehen, wenn sie können, gehen sie dann halt in, oder sogar, bei Lehrern weiß man ja, gehen sie sogar frühzeitig. Viele frühzeitig. Arbeiten gar nicht mehr bis zur...
Das ist eine Gesundheitsfrage. Ne? Ich habe auch 9 Monate länger gearbeitet, als ich musste. Sozusagen, weil es mir Spaß gemacht hat und weil es auch irgendwie passte. Aber,
und warum nicht noch länger?
Es war eine ich hatte das schon. Länger ging gar nicht. Länger, ich war im öffentlichen Dienst beschäftigt, hätte mich mein Arbeitgeber gar nicht beschäftigt. Ach so, ja.
Aber das ist halt die Frage, ne? Warum eigentlich nicht?
Also auch das wäre möglich gewesen, aber dann auf geringfügiger Basis und ich irgendwann ist Schluss sozusagen. Ich hatte ja auch da schon Ehrenämter.
Mhm. Und dann wird es zu viel,
Dann wird es zu viel und irgendwann kommt ja so oder so dieser Umschwung. Ne? Also auch bei dem Trigema, den Sie jetzt vorher da zitiert hatten, irgendwann scheiden wir aus. Ne?
Ja, gut, der
müssen das übergeben oder so. Ne? Das war eigentlich auch bei mir so ein bisschen, dass man dass man jemanden eingearbeitet hat und irgendwie seine Erfahrung so weitergegeben hat. Das finde ich irgendwie gut. Ich finde auch dieses System, wie es jetzt bei uns ist, irgendwie, dass man ich sag mal, überspitzt von 40 Stunden auf null geht. Das finde ich ein ganz schlechtes. Also die Gewerkschaften fordern da ja schon immer so einen gleitenderen Übergang, nicht? Dass man in den letzten Jahren, was weiß ich, wenn man jetzt bis 67 rechnet, ab 64, 30, dann irgendwie 65, 20 und dann, dass man so runtergeht, nicht? Und dass man in der letzten Zeit dann eben nur noch 10 Stunden da ist, aber das einfach so dieses sein Wissen überträgt und so weiter. Ne? Also so ein Ausschleichen.
Mhm. Ne? Ist das, weil man danach in so ein Loch fällt oder warum? Sind Sie danach in ein Loch gefallen?
Nein, ich nicht. Aber das ist wirklich ein ganz großes Problem für ganz viele.
Weil sie sich, wie Herr Grupp, nicht mehr, der hat ja gesagt, er wäre nichts mehr wert sozusagen. Aber man kann doch seinen Wert nicht nur an der Arbeit messen.
Mhm. Nee, aber unsere Gesellschaft misst das schon.
Ist das so, meinen Sie?
Ich vertrete die These, dass wir uns hauptsächlich über Arbeit definieren. Also das ist schon jeder, wo er auch an welcher Stelle in der Gesellschaft steht. Also die erste Frage immer, hast du Arbeit, was machst du denn und so, hast du eine Ausbildung gehabt, wenn man so mit Leuten in Kontakt tritt.
Auch ist bei älteren Menschen,
ne? Auch bei älteren Menschen ist das. Auch die Berufserfahrung und so. Was hat man denn so alles gemacht? Wo war man
überall? Was hat man geleistet?
Ja, geleistet, aber so. Welche Berufsbiografie haben die? Ne? Ich finde das immer interessant, mich mit Leuten darüber zu unterhalten. Ne? Also,
aber Sie würden den Wert von Ihren, weiß ich nicht, im engsten, liebsten ja nicht an Ihrer Arbeit bemessen, ne? Sondern Sie sagen, das ist jemand, der einfach total nett ist oder der hilfsbereit ist oder sonst was, egal was er gearbeitet hat.
Aber ich kenne wirklich auch einige Leute, die damit mit diesem, was weiß ich, 40 Stunden und irgendwie auch in Verantwortung stand und dann nächsten irgendwie dann gar nichts mehr.
Ne? Dass die damit Schwierigkeiten
und dann, hatten. Ja, auch dann so, man wird ja gar nicht mehr angerufen oder sowas. Ne? Also so, es bricht ja auch viel weg. Man, auf der Arbeit hat man mit den Kolleginnen und Kollegen, die man um sich herum hat, das ist ein riesengroßer Kreis und die sind auf einmal verschwunden, sozusagen. Ja. Da kann man auch sagen, ja, ruf mal an und so.
Nee, das stimmt.
Das ist einfach weg. Und wer es nicht gelernt hat, sich der durch Ehrenämter oder durch Hobbys oder durch, also es gibt ja viele Methoden oder eben auch
Vereine
oder einfach ein Buch schreiben. Und es gibt ja ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann. Aber ganz viele Leute, die sind so in ihrem beruflichen Kontext eingebunden, dass sie dafür gar nichts entwickelt haben. Also mein Vater war dafür so ein Beispiel, der hat es noch nicht mal ein Jahr geschafft. Er war ganz stolz, dass er bis 65 gearbeitet hat und seinen 66. Geburtstag nicht mehr erreicht.
Und Sie meinen, das hat damit...
Das hat definitiv da was mit zu tun.
Nicht umsonst gibt es ja mittlerweile so Projekte, die auf den Ruhestand vorbereiten, letzten Endes. Ne? Wo man also 2 Jahre vor Ende seiner Arbeitszeit oder so anfängt, was Neues zu entwickeln oder zu planen, was will ich eigentlich machen, wenn ich in den Ruhestand gehe. Also ich weiß, bei der AWO gibt es da so ein ganz tolles Projekt, das heißt der rote Faden für den Ruhestand. Da gibt es alle möglichen Angebote, mit denen man sich eben beschäftigen kann und wo man gucken kann, was mache ich, wenn ich in Rente gehe.
Ich habe mir darüber gar keine Gedanken.
Nee, habe ich auch nicht gemacht.
Und? Also, sind Sie in ein Loch gefallen?
Nein, ich bin ja auch noch nicht richtig in Rente. Ich bin zwar eigentlich Rentnerin, aber ich arbeite ja immer noch. Ich merke allerdings...
Aber warum arbeiten Sie noch?
Weil ich da Lust zu habe.
Ah, verstehe. Aber dann ist es ja vielleicht genauso.
Weil mir das so viel Spaß macht. Ich merke allerdings jetzt, ich werde irgendwann demnächst mal aufhören, denke ich mal, weil ich merke, ich brauche viel mehr Regenerationszeiten als früher. Und zwischendurch habe ich dann mal so das Gefühl, du arbeitest nur noch, du hast überhaupt kein Leben mehr. Also so eben, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und eigentlich lesen will und dann nur noch die Augen zufallen. Und ich so das Gefühl habe, so jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet, aber was anderes schaffst du auch gar nicht mehr, weil du keine Energie mehr hast. Ich finde, dann wird's haarig. Das soll ja so nicht
aber
sein.
Aber irgendwas hält sie da auch. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Schwierigkeit. Ja. Ne? Dass man eigentlich beides haben wollen würde und das ist wahrscheinlich der schleichende Abschied. Ne?
Ja. Ich habe eine interessante Tätigkeit. Ich habe mit tollen Leuten zu tun und ich hänge an denen und die hängen an mir. Also ich brauche die brauchen mich. Das ist also ist einfach eine tolle Kombination. Und auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Institutionen oder so. Das ist einfach interessant, zusammenzuarbeiten und das Gefühl auch zu haben, beziehungsweise auch, das ist ja real auch so, dass wir was bewegen können, dass wir was auf die Beine stellen und irgendwas Positives da entwickeln können. Das ist einfach, ich will nicht sagen, das ist eine Droge, aber das beflügelt einen, finde ich.
Na, es ist schon was, glaube ich schon, dass man, das ist ja das, was Herr Schmidtmann gesagt hat, ne? Dass man davon irgendwann loslässt und dass das manchen Leuten sehr schwer fällt, weil es absoluter Bedeutungsverlust ist oder auch soziale Kontakte. Das ist ja das, wenn so viel darüber geredet wird, wie anstrengend Arbeit ist, denke ich immer merkwürdig, weil die sozialen Kontakte da so ein großes Plus sind, wenn man mit Kollegen sich gut versteht und mit denen, was die Projekte zusammen macht, die erfolgreich sind oder Herausforderungen irgendwie bewältigt oder so.
Auch wenn man sich ärgert.
Das gehört auch dazu. Das und da lernt, damit dazu umzugehen.
Ja. Genau, das ist auch alles ziemlich wichtig und das bringt auch was. Ne? Also wenn man so kritische Phasen dann überstanden hat, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja. Also es ist, ich finde das auch sehr wichtig. Also ich habe auch noch so jetzt als ich sag mal so als Profi-Senior, ne, bin ich auch schon mit so einem Erasmus-Austausch nach Bulgarien gefahren. Mhm. Also das finde ich auch, das ist auch so eine Art von Wertschätzung, dass man dann da referieren kann mit Kolleginnen und Kollegen aus Bulgarien. Das war aus Irland und Österreich, waren wir da auch so, aus Deutschland war ich da in so einer Delegation drin. Ne? Und Erasmus hatte ich vorher immer gedacht, ja, kenne ich, für Studenten. Ne? Mhm. Aber dass es das auch für Senioren gibt, war mir gar nicht klar, ehrlich
gesagt. Apropos, man kann ja auch noch studieren. Ne?
Ja, genau.
Studieren gibt es ja auch in Bremen. Genau. Ne? Also kann man ja, wenn man will, kann man seinen Doktor noch machen. Habilitieren wird wahrscheinlich schwierig, aber theoretisch ist das ja möglich. Wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, was machen Sie, wenn Sie nicht mit Ehrenämtern beschäftigt sind oder sogar noch hauptberuflich arbeiten?
Also ich lese unheimlich gern.
Was denn?
Und viel.
Alles Mögliche? Oder haben Sie...
Tatsächlich alles Mögliche. Also durchaus hin und wieder mal ein Fachbuch, wobei das also mittlerweile weniger wird.
Fachbuch zur Seniorenarbeit.
Ja, weil ich denke, oder auch zu Asylrecht oder so, weil ich denke, so, da weißt du jetzt eigentlich genug drüber. Oder ich auch sage, das betrifft dich nicht mehr so. Aber gern auch alle möglichen Romane oder...
Da gibt es keine festgelegten Autoren, die Sie schätzen? Oder?
Ich lese gern Krimis.
Ah ja. Donna Leon. Gehören Sie zum zu denen, die alle Bände Donna Leon durchgehen?
Ich habe alle Bände Donna Leon gelesen.
Und wenn der neue kommt, dann stehen Sie in der Buchhandlung?
Nee, mittlerweile nicht mehr. Also, aber
Sie relativ 23, 25?
Nee, mehr. Also noch sind über 30.
Ach, über 30 inzwischen schon, ja.
Ich glaube, so bis 28 oder so habe ich mitgelesen.
Ist auch eine Seniorin, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, aber sie ist mindestens 70.
Über 70.
Ja, ja. Mhm. Schreibt weiter. Ne? Ja. Wie bisher. Ja. Ich glaube, einmal im Jahr erscheint ja eigentlich oder alle anderthalb Jahre.
Genau. Nein, habe ich auch gelesen. Aber also ich bin da eigentlich breit aufgestellt. Ich lese alles Mögliche gerne.
Und was machen Sie, wenn Sie Freizeit haben?
Also Garten erstmal ganz oben an. Und dann,
da haben Sie im Moment auch genug zu tun, ne?
Ja, genau. Da gibt's jetzt regnet es ja.
Das stimmt.
Aber Arbeit guckt einen an sozusagen. Dann fahre ich gerne Motorrad. Also ich bin noch Motorradfahrer. Und dann, ich habe zwei Kinder, die beschäftigen einen auch immer noch. Obgleich die auch schon weit über 30 sind.
Ich habe gedacht, die Enkel würden Sie schon auf den Schoß
schauen. Nee, die haben wir noch nicht.
Aber weil das ja auch viele sagen, dass den Enkeln dann irgendwie...
Enkel ist auch ganz, ganz bei ganz, ganz vielen Senioren.
Total.
Auch so ein Grund, warum die sich dann, ich sag mal so, aus dieser Ehrenamtssache zurückziehen, weil sie sich auf ihre Enkel fokussieren und dann auch nochmal das nachholen, was sie bei ihren eigenen Kindern nicht gehabt haben. Also
so verwöhnen und so. Genau, manchmal sind sie tatsächlich auch da, weil die Kinder sonst nicht arbeiten könnten, ganz klar. Ne?
Das auch. Also so ein Win-Win dann, nicht? Wenn man Enkel hat. Mhm. Das sind so meine Sachen.
So, und die letzte Frage ist, warum soll ich mich, als wenn ich Bremer Seniorin bin oder Senior, warum soll ich mich engagieren? Sagen Sie mal, was Sie von den Menschen hier ab, wie viel war es jetzt, 60, ne? 60 aufwärts oder meinetwegen auch 65 aufwärts, sich erhoffen?
Ja, also was wir uns erhoffen, ist, dass wir zusammen eine Kraft entwickeln, sozusagen, für Themen, die für Senioren relevant sind. Ne? Und nicht nur für Senioren, sondern eigentlich für unsere Stadt. Dass wir unsere Stadt weiterentwickeln und sie, also wir nennen das immer generationengerecht ausstatten. Ne? Also da können wir uns auch noch mehr engagierte Mitkämpferinnen und Kämpfer wünschen. Also das wäre so mein Appell.
Und wer Lust hat, der soll sich an Sie wenden und der wird ein Arbeitsfeld finden. Sie haben ja mehrere Arbeitsgruppen, ne? Drei große Stränge sozusagen, vier sogar. Mhm. Einmal, lassen Sie mich überlegen, einmal war Mobilität dabei, das weiß ich noch. Gesundheit gibt es. Ne?
Gesundheit und Pflege, wir haben analoge und digitale Teilhabe und wir haben Seniorenpolitik.
Verstehe, also da müsste eigentlich jeder was finden.
Also eben, da... Man kann
analoge Teilhabe wäre übrigens noch mal ein Thema, weil ich finde ja, man muss allen Menschen ermöglichen, wenn die sagen, ich will analog leben, dass sie das können, aber ich sage Ihnen, das werden wir nicht durchhalten.
Das fürchte ich auch, aber das wäre genauso mein Anspruch. Also ich erlebe das ja auch mit meinen Senioren, Senioren, die haben zwar teilweise ein Smartphone, aber die sagen ganz klar, also hier mit Tablet und Internet und alles sowas, das will ich nicht.
Genau.
Oder auch, das kann ich mir nicht leisten.
Das oder das kann ich nicht. Also ich denke auch, vielleicht möchte ich ja später auch ein analoges Leben.
Ja.
Aber dann kann ich bei Lidl kein Sonderangebot mehr kriegen. Nee. Ne? Da fängt es nämlich schon an.
Also wir haben in meiner Einrichtung einen Tablet-Kurs gemacht für Seniorinnen und Senioren. Und die Menschen, die das beigebracht haben, waren die Azubis der GEWOBA. Das war großartig. Das war so ein tolles Projekt.
Mhm.
Also auch diese beiden Generationen miteinander zu sehen, das war eine Freude, da ist mir das Herz aufgegangen. Aber trotzdem sagen meine Oldies, nee, interessiert mich nicht so. Es gibt auch die anderen, die also
aber glauben Sie, dass
sehr
man,
affin sind.
Dass man auch ein analoges Leben führen kann, auf lange Sicht?
Wir kämpfen dafür. Mhm. Also das wäre wirklich auch so ein Punkt, wo wir sagen müssen, also... Zumindest die nächsten, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre oder sowas brauchen wir das noch. Dann kommen die Generationen, die mit alles sowas groß geworden sind.
Aber vielleicht lädt man es einfach so ab, ne? Wenn man seine Daten nicht überall verstreuen will, möchte ich zur Bank und zur Post gehen können. Aber die Frage ist, kann ich das noch, ne?
Ja, also ich sehe da ein bisschen schwarz. Also
das muss auch ein öffentliches...
Ich sehe da ein bisschen schwarz,
ganz ehrlich. Ja, aber ich sehe das so, das muss weiter ein öffentliches Angebot sein.
Ja.
Ne? Also dass es zum Beispiel sogenannte Digitallotsen gibt, wo Personen hingehen können und sagen, also ich kann mir jetzt nur noch meinen Personalausweis nur noch digital beantragen, bitte helfen Sie mir. Also das muss die Stadt weiter gewährleisten. Also ich weiß nicht, man spricht ja von Analphabeten, Anteil von 10% so um den Dreh und dann kommen auch die Leute mit einer, also die ältere Leute, einmal ist das Problem, dann Leute mit wenig Einkommen, die sich das auch, diese ständig neuen Updates da gar nicht mehr leisten.
Und dann gibt es noch die Verweigerer.
Aber die sind meistens immer ein ganz kleiner Teil. Aber die gibt es.
Das Recht haben.
Ja, natürlich. Und dann eben, wenn sie gezwungen sind, irgendwie was digital zu machen, dass sie dann zu einer Person hingehen können, also einer öffentlichen Person, die irgendwo in einer Bibliothek oder in einem Bürgerzentrum oder sowas Sprechstunden anbietet und sagt, also es geht nur digital, das hier habe ich, bitte beantragt das für mich.
Aber meinen Sie denn nicht, dass ich noch das Recht haben muss, meine Steuererklärung schriftlich zu machen und nicht über Elster?
Ja, das haben Sie noch.
Ja, ja, aber wie lange
noch? Ja, aber das muss weiter bestehen bleiben. Also ja. Wir kämpfen auch dafür, dass staatliche Leistungen, also dass das so lange wie möglich ist. Zurzeit ist das noch keine Frage, das ist jetzt eine Spekulation, weil die Banken, die haben es ja praktisch schon abgeschafft. Ja. Mhm. Da habe ich keinen kaum noch Chancen, analoge Zugänge zu haben.
Und zwar um Personal einzusparen, das
ja, muss man auch sagen, genau. Wie es ist. Ne? Ja. Das ist so, wie es ist. Ne?
Also das eine ist so bequem, Online-Banking, dann machen immer mehr Leute Online-Banking, dann sagen sie, wir sparen Personal in und so. Genau. Das eine und das andere sind...
Bedingt sich dann.
Ja, genau. Ja.
Aber sie müssen auch da sind sie eigentlich in der Pflicht, solche Anlaufpunkte schaffen. Ne? Also
und das ist schon anstrengend, ne? Wenn man dann größere Strecken zurücklegt, um zur Sparkassenfiliale zu kommen, auch wenn man Zeit hat. Ja, ich finde es auch kritisch. Ich finde, ich verstehe das und die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten, aber ich finde, man muss Leuten analoges Leben ermöglichen, wenn sie nicht können, wenn sie nicht wollen und wenn sie sich es nicht leisten können. Aber es wird schwierig, das sehe ich auch.
Das ist eine Zukunftsaufgabe. Ne? Also wir hier in der Stadt, klar, sie haben dann irgendwie einen längeren Weg. Also ich bin bei der Postbank und ich kann jetzt nur noch, es gibt für mich als Bremen-Norder, ich komme aus der Machnos, ich muss nach Walle fahren, wenn ich Geld abheben möchte. Ja. Bei der Bank. Mhm. Ich sage natürlich, ja, Dirk, das kannst du ja beim Edeka machen. Und
ja,
so.
Ja, genau,
oder,
Edeka, ja.
Oder hier geh zu Commerzbank, da kannst du das auch. Aber es gibt in Bremen-Nord praktisch keine Postfiliale mehr. Mhm. Also Postbank-Filiale. Ja. Ne? Das ist alles weg.
Und das leistet übrigens der Vereinsamung auch wieder Vorschub, weil man gar nicht mehr mit jemandem schnacken kann, sondern man steht halt am Automaten.
Ja. Ja. Und das Gleiche gilt ja auch für die Deutsche Bahn. Also auch da ist ja das radikal alles zurückgeschnitten worden. Fahrkartenkauf auch nur noch gegen, das haben sie jetzt wieder zurückgenommen, gegen eine Internetadresse und. Also das waren ja, und diese Angänge, die werden weiterkommen, auch von allen, die nicht staatlich sind. Ja. Ne? Und da hat der Staat nur eine gewisse Vorbildfunktion.
Da kann er nicht, Vorsorge ist das.
Ja, da kann er nicht irgendwie vorangehen. Ne? Und wenn man das jetzt aus Bremen rausgeht und in den ländlichen Raum, das ist ja noch viel schlimmer.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist
wenn da das Sparkassenmobil nicht mehr fährt, dann gibt es echt ein Problem. Ne?
Und immer weiter dann, bringen wir das mit und so. Also das ist schon die Vereinsamung und die digitale, analoge Teilhabe wird da total eingeschränkt.
Ja. Ja, jetzt haben wir, eigentlich wollte ich ja mit was Positivem enden, nämlich damit, was Sie machen, wenn Sie mal ein bisschen Zeit haben. Jetzt enden wir so. Aber Sie haben auf jeden Fall noch genug zu tun in der Seniorenvertretung. Das ist wohl klar. Ne?
Das haben wir. Aber das machen wir ja auch gerne.
Wer ist denn eigentlich der Älteste bei Ihnen? Also in der Seniorenvertretung, wie alt ist der Älteste, der da noch so richtig vorangeht?
Ich schätze mal so gut Ende 80.
Das ist doch gut, ne?
Noch Leute.
Weil es werden ja auch immer mehr Leute, 100 und älter, ne? Das kriegt man ja schon mit.
Ja.
Ich habe zu meinem letzten Geburtstag eine Karte bekommen, alt bist du erst, wenn der Bürgermeister zum Gratulieren kommt. Da habe ich gedacht, dann bin ich ja noch relativ jung. Die fand ich ziemlich treffend.
Das
bei Ihnen war der Bürgermeister wahrscheinlich
auch nicht. Nein, genau. Das dauert sicher noch ein bisschen. Aber Sie sagten eben, wir haben noch genug zu tun, aber wir machen das ja auch freiwillig und haben uns ja freiwillig
scheint dafür Ihnen auch bereit. Spaß zu machen.
Ja, klar.
Sie sitzen ja jedenfalls ganz vergnügt und positiv.
Ja, so sind wir auch.
Genau.
Gut, Frau Schneider, Herr Schmidtmann, dann bedanke ich mich für das Gespräch und den Zuhörern und Zuhörer fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
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 Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.